SWR 2. Fortsetzung folgt.
Daniel Mason. Oben in den Wäldern. Folge 24.
Der Mann mit der Verbrechervisage. Nun, bis wir schlauer waren, sollten noch ein paar Tage vergehen. Zunächst einmal zurück zur oberen Hälfte unseres Toten. Burke reichte seinem Boss eine Brieftasche, die er in der Jacke der Leiche gefunden hatte. Darin befand sich ein Ausweis mit einem Foto des Mannes aus glücklicheren Zeiten. Er hieß Harlan Kane. Dieser Kane hatte schon zu Lebzeiten eine fiese Visage. Irgendetwas sagte mir, dass er nicht auf der richtigen Seite des Gesetzes stand, und ich sollte Recht behalten. 2 Tage später rief mich mein Mann vom FBI an und gab mir weitere Informationen über unsere halbe Portion. Es sah ganz so aus, als hätte die Raubkatze einem ziemlich schweren Jungen den Garaus gemacht. Kane hatte schon in so ziemlich jedem Knast nördlich von Connecticut gesessen. Einschüchterung, Entführung, Erpressung, sogar wegen Mordes war er ein paar Mal angeklagt, aber nicht verurteilt worden. Vor seiner letzten Haftstrafe, Raubüberfall, hatte er wegen Mordes an einer Garderobenfrau vor Gericht gestanden, war aber freigesprochen worden, weil irgendein Trottel bei der Polizei die Fingerabdrücke verlegt hatte. Nun, es scheint fast, als hätte unser Berglöwe einen Sinn für Gerechtigkeit, unter uns gesagt. Gut möglich, dass er den Bewohnern von Massachusetts einen Gefallen getan hat, indem er dafür gesorgt hat, dass dieser Mistkerl von der Erdoberfläche verschwunden ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Schließlich fanden wir ihn oben auf einem Baum. Ich fürchte, dieses Mal wird der Täter davonkommen. Aber ich greife vor, denn im Moment stand ich noch im Wald und sah mir die Bluteiszapfen an. Ich habe ihnen 3 Killer versprochen und bislang konnte ich ihnen nur Kane und einen blutrünstigen Berglöwen liefern. Doch jetzt wird die Geschichte noch seltsamer. Inzwischen fragen Sie sich sicher dasselbe, was ich mich damals gefragt habe. Was hatte dieser Kriminelle mitten im Februar dort im Wald zu suchen? Wir warfen einen Blick in seine Brieftasche. Viel war nicht drin. Der Typ hatte 2 Dollar dabei, seinen Ausweis und ein Stück Papier mit einer Adresse drauf. Doyle kannte die Adresse. Es war das alte Haus am Ende der Straße und es gehörte einer Witwe, einer gewissen Mrs. S. Wir beschlossen, ihr einen Besuch abzustatten. Flynn und Burke packten unsere halbe Portion in einen Leichensack und legten ihn auf den Rücken des Pferdes. Anscheinend sahen so in dieser Gegend die Leichenwagen aus. Dann machten wir uns auf den Weg zurück zur Straße. Kane war steif gefroren. Bei jedem Schritt, den das Pferd machte, schaukelte der Sack. »Gut, dass es so kalt ist«, dachte ich. Unterwegs erzählte mir Doyle ein wenig über die Witwe, die in dem Haus wohnte. Sie hatte auch ihre Geschichte, und die hatte hauptsächlich mit ihrem Sohn Robert zu tun, der nicht ganz richtig im Kopf war. Doyle bekam jahrelang immer wieder Beschwerden seinetwegen, bis der Sohn letzten Sommer verschwand. Die alte Dame hatte immer für ihn gekämpft und ihn jedes Mal wieder zu sich nach Hause geholt, wenn die Irrenanstalt sie ließ. Doyle vertraute mir an, als er gehört hatte, hier oben sei eine Leiche, habe er als erstes gedacht, der verrückte Robert hätte etwas damit zu tun, aber der hatte noch nie jemandem ein Haar gekrümmt. Und später erfuhr ich, dass die Polizei Robert in einem Gefängnis in Minneapolis aufspürte, wo er zu dieser Zeit mehrere Monate wegen Einbruchs einsaß. Sein Alibi war also wasserdicht. Natürlich wussten wir das damals noch nicht. Und im Laufe der Jahre hatte ich oft genug das Werk von Psychopathen gesehen, dass ich nicht allzu erpicht darauf war, dieses alte Haus im winterlichen Wald zu betreten, auch wenn ich 3 Polizisten zu meinem Schutz dabei hatte. Schon waren wir am Haus. Auf dem Hinweg hatte ich es mir gar nicht so genau angeschaut. Aber jetzt, wo ich es von nahem betrachtete, lief mir ein Schauer über den Rücken. Und zwar nicht wegen der Kälte. Eine verzweifelte Mutter. Stellen Sie sich ein Haus vor, das eigentlich aus 4 Häusern mit 4 Dächern besteht, die aber alle zusammenhängen und ein großes Haus ergeben. Papa Bär und Mama Bär mit 2 kleinen Bären dazwischen. Und jetzt stellen Sie sich vor, jemand kommt und schlägt Papa Bär mit einem Knüppel auf den Kopf. Ein Baum war umgestürzt und hatte gut 1/4 des Hauses eingedrückt. Es sah nicht so aus, als würde man da noch etwas retten können. Ich glaube nicht an Gespenster, aber bei dem Zustand des Hauses überlegte ich zweimal, ob ich es betreten sollte. Ich war mir so sicher, dass da keiner mehr wohnen könnte. Umso mehr erschrak ich, als ich sah, wie sich einer der blassblauen Vorhänge bewegte und ein altes Gesicht im Fenster erschien, das uns skeptisch ansah. Wir klopften an. Nach dem Gesichtsausdruck der Frau erwartete ich, dass sie uns mit einer Schrotflinte im Anschlag empfangen würde. Knarrend öffnete sich die Tür und Doyle tippte sich an den Hut. »Robert ist nicht zu Hause«, sagte sie. »Natürlich nicht, Ma'am«, sagte Doyle, »aber wir sind nicht wegen Robert hier. Dürfen wir reinkommen?« Sie zögerte. Ein Hund erschien an ihren Füßen und knurrte, bis sie ihm einen Klaps gab. »Ich kann Ihnen leider kaum etwas anbieten«, sagte sie, und angesichts des klitschnassen Teppichs unter ihren Füßen, ihrer zerzausten Kleidung und ihres ungleichmäßig aufgetragenen Make-ups war das auch nicht weiter verwunderlich. »Ach, kein Problem, Ma'am. Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Vielleicht können Sie uns weiterhelfen.« Sie nickte. Wir stiegen ab, machten die Pferde an einem alten Anbindebalken fest und betraten das Haus. Wir nahmen in einem Wohnzimmer Platz, das vollgestopft war mit Stapeln von Zeitschriften und alten Tierpräparaten. Mrs. S. humpelte davon und kam mit Tee zurück. Und auch wenn die Tassen schmutzig waren, war mir so kalt, dass ich froh war, etwas in die Finger zu bekommen, an dem ich mich wärmen konnte. Der Hund kam mit einem großen, flachen Knochen im Maul zurück. Etwa eine Minute lang tauschten Doyle und Mrs. S. ein paar ortsübliche Plattitüden aus, doch dann kam Doyle zur Sache. In ihrem Wald wurde eine Leiche gefunden. Ihr Gesicht wurde so blass, ihre Augen so groß, dass ich einen Moment lang dachte, sie würde gleich umkippen.
»Robert!«
»Nein«, sagte Doyle.
»Mein Robert!«
»Ich sagte nein, Ma'am«, er hielt inne. »Ein Mann namens Harlan Kane.«
»Oh!«
Sie umklammerte die Armlehnen.
»Aber das ist doch Robert!«
Sie rutschte vom Sessel auf den Boden und stammelte.
»Er sagte sein Name. Ich habe ihm geschrieben.«
Sie können sich die Aufregung vorstellen, aber Doyle kannte den Sohn der Frau und der Tote war er nicht. In dem Moment wussten wir natürlich noch nicht, dass ihr Sohn in Minnesota einsaß. Daher konnten wir ihr nicht viel Trost spenden. Und die alte Dame war so aufgeregt, dass ich dachte, wir würden bald noch eine Leiche zu Gesicht bekommen. Doyle musste das Gleiche gedacht haben, denn er schickte Burke und Flynn hinaus, um unsere halbe Portion zu holen. Ich befürchtete schon, die zwei würden den zerfleischten Leichnam hier ins Wohnzimmer bringen. Aber zum Glück trugen sie ihn nur zu einem der Fenster und hielten den blutigen Torso des echten Harlan Kane so hoch, dass er aussah wie ein Betrunkener, der von zwei Freunden gestützt wird. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich glaube, wenn ich eine dermaßen zugerichtete Leiche vor meinem Fenster sehen würde, dann ginge es mir noch schlechter. Nicht so die Witwe. Die Farbe kehrte in ihr Gesicht zurück.
»Das ist ja gar nicht Robert«,
sagte sie ebenso verwirrt wie erleichtert. »Sehen Sie«, sagte Doyle. Er winkte und die Männer und ihr grausiger Begleiter trollten sich wieder. Es dauerte eine ganze Weile und die Witwe musste zwischendurch auf ihr Zimmer gehen, um die Briefe zu holen, aber nach etwa einer Stunde hatten wir das Rätsel gelöst. Es stellte sich heraus, dass die Witwe ein sehr idealistischer Mensch war und an einem Programm teilnahm, im Rahmen dessen sie sich Briefe mit einigen schweren Jungs im Staatsgefängnis schrieb. Und einer ihrer Brieffreunde hatte so getan, als wäre er ihr Sohn. Er hatte sie schnell um den Finger gewickelt und nach allem zu urteilen, was ich später über ihn erfuhr, insbesondere darüber, was er mit der Garderobiere anstellte, bin ich überzeugt davon, dass unsere alte Mrs. S. gerade noch mit dem Leben davongekommen ist. Aber das Traurigste, liebe Leser, war, wie enttäuscht sie war, weil sie doch eigentlich ihren Sohn erwartet hatte. Das ist wahre Mutterliebe. Jetzt haben wir also eine ruchlose Raubkatze und einen Würger ohne Unterleib, der der alten Dame um ein Haar den Garaus gemacht hätte, und es ist noch nicht einmal Abend. »Aber ich dachte, es sind drei«, werden Sie jetzt sagen. Und da haben Sie selbstverständlich recht.
Schließlich haben Sie dafür bezahlt. Also halten Sie sich fest. Jetzt wird's heiß oder besser kalt.
Bis auf die Knochen. Wir saßen also im Wohnzimmer. Doyle riet der alten Mrs. S., sie solle vorsichtig sein. Man könne heutzutage niemandem mehr trauen. Sie bedankte sich bei uns und bat ihn, ihr Bescheid zu sagen, falls er etwas über ihren Sohn erfuhr. Er versprach ihr, dass er das tun werde. Als wir wieder aufbrechen wollten, beugte sich Burke hinunter, um den Hund zu streicheln. Doch der biss ihm fast in die Hand. Mrs. S. war entsetzt. »Charlie«, rief sie. Sie sagte, seit er diesen Knochen gefunden habe, verhalte er sich ganz komisch. In diesem Moment schauten wir alle nach unten. Und erst jetzt wurde uns klar, worauf er da eigentlich herumkaute. Ich bin kein Gerichtsmediziner und der kleine Terrier hatte ganze Arbeit geleistet, das Ding zu zerkauen, aber sogar ich wusste, das war eindeutig ein Stück eines Beckenknochens. Das war wohl auch Doyle klar, denn er fragte Mrs. S., woher der Knochen kam. Das Unwetter hätte ihn ans Licht gebracht, sagte sie und berichtete, seit der Wind die Bäume umgeworfen hätte, würde der Hund ständig im Schlamm herumschnüffeln. »Muss wohl von einem Bären sein«, fügte sie hinzu, aber Doyle schüttelte den Kopf. Er und seine Kumpels gingen auf die Jagd und zerlegten ihre Beute, seit sie klein waren. Die kannten sich mit Knochen aus. Ich musste nur nach unten greifen und meine Taille abtasten, um festzustellen, dass die Maße zu stimmen schienen. Es sollte noch eine ganze Woche dauern, bis wir des Rätsels Lösung erfuhren. Natürlich war mein erster Gedanke, dass der Knochen von Harlan Kane stammte. Aber gleich im nächsten Moment wurde mir klar, dass das nicht sein konnte. Der Knochen sah viel zu alt aus, fast wie ein Fossil. Mrs. S. hatte keine Ahnung, woher er kam. Sie sagte, ihr Robert hätte auf dem Hügel einmal einen alten Grabstein gefunden, aber das war ein ganzes Stück weg von der Stelle, an der Terrier gegraben hatte. Ich fragte mich, wie viele Leichen es hier wohl gab. Aber Doyle war wenig beeindruckt. Wenn er von jedem Grabstein begeistert wäre, müsste er im ganzen Land buddeln. Sein Geschäft waren die ungeklärten Todesfälle. Es war schon spät am Tag und es lag zu viel Schnee, um noch zu graben. Also kehrten wir am nächsten Morgen mit entsprechendem Werkzeug zurück. Doyles Team machte sich hinter dem Haus ans Werk. Und da fanden sie einen Oberschenkelknochen, einige Rippen und ein Stück eines Schädels. Inzwischen war ihnen klar geworden, wie alt die Knochen wirklich waren. Sie mussten die Denkmalfachbehörde benachrichtigen und bald wimmelte es vor Ort von Archäologen. Ich blieb noch eine Woche und wohnte in meiner kleinen Gefängniszelle und Beverly, nun, sagen wir einfach, ihr wurde doch noch klar, dass sie etwas für diesen alten Schreiberling übrig hatte, was mir den Abschied vom Kleinstadtleben ein bisschen erschwerte. Den Rest der Geschichte erfuhr ich später von Doyle. Die Archäologen förderten drei Leichen zutage. Zuerst dachten sie, sie hätten einen alten Indianerfriedhof gefunden. Aber nach den Fragmenten von Metallteilen und Schnallen zu urteilen, handelte es sich um Engländer. Ich wünschte, wir wüssten mehr. Aber ich fürchte, der Rest ist unter dem Mantel der Zeit verborgen. Eine Jagdgesellschaft, die in einen Hinterhalt geriet, ein Familiengrab? Nur der Wald weiß es. Und die Bäume geben ihre Geheimnisse nicht preis, bis auf ein grausiges Detail. Als die Experten die Schädel genauer untersuchten, fanden sie heraus, dass zwei mit einer Axt erschlagen wurden, beim dritten entdeckten sie ein Einschussloch. Hatte ich ihnen nicht weitere Leichen versprochen? Nun, in diesem Fall denke ich, dass die Justiz den Mörder nicht zur Strecke bringen wird, genau wie beim Berglöwen. Und so birgt jedes Jahrhundert seine mörderischen Geheimnisse, meine Freunde. 10. Als sie in Boston landete, regnete es. Seit dem Lake Superior waren sie aus den Wolken nicht mehr herausgekommen. Und als das Flugzeug endlich die Wolkendecke durchbrach, fand sie sich in einer Landschaft aus gedämpften Blau- und Grautönen wieder, unter sich die schmucken Häuser am Bostoner Hafen. Wasser floss in dünnen Bahnen über die Scheibe, die zu losen Fäden zerfielen und sich wieder vereinigten. Kurz bevor das Flugzeug auf der Landebahn aufsetzte, sah sie im schwankenden Spiegel der Pfützen die Wolken, den Horizont, das Terminal und die wartenden Flugzeuge. Sie brauchten eine ganze Weile, bis sie das Gate erreichten. Bald würde die Sonne untergehen. Als sie ausstieg, hörte sie das Trommeln des Regens, in das sich der Lärm der Flugzeugschlepper und Palettenwagen mischte. Der Regen brachte den vertrauten Geruch von Diesel und Meer mit. Später prasselte er in Böen gegen die Fenster des Terminals und noch später gegen ihre Windschutzscheibe, als sie sich in den Stadtverkehr einfädelte. Es regnete immer noch, als sie auf die Massachusetts Turnpike einbog und nach Westen fuhr. Sie war müde. Das Trimester war gerade zu Ende gegangen und sie hatte den Flug damit zugebracht, einen Stapel Hausarbeiten aus ihrem Graduiertenkolleg durchzusehen. Letzte Nacht hatte sie schlecht geschlafen. Eigentlich die ganze letzte Woche. Sicher wäre es vernünftiger gewesen, die Nacht in Boston oder in Wellesley zu verbringen, alte Freundinnen und Kollegen zu besuchen. Aber sie wollte das, weswegen sie hergekommen war, so schnell wie möglich erledigen und dann wieder nach Hause fahren. Einen Monat zuvor, im Februar, hatte sie den Anruf erhalten. Der Polizeibeamte erzählte ihr am Telefon, man habe Robert vor dessen Haus gefunden. Ein Nachbar habe sich gewundert, dass Robert nicht wie sonst auf seinem täglichen Spaziergang bei ihm vorbeigegangen war und sei nachschauen gegangen. Die Leiche befinde sich derzeit im Gerichtsmedizinischen Institut. Der Polizist gab ihr die Nummer. Wenn sie dort anriefe, würde man ihr sagen, wie es weiterging. Er kenne die Ergebnisse der Autopsie noch nicht, meinte aber, es gebe keinen Grund, an einer natürlichen Todesursache zu zweifeln. Helen bedankte sich. Sie ging auch nicht von einem Verbrechen aus. Er war schon seit Jahren nicht ganz gesund gewesen, hatte unter Husten und Atembeschwerden gelitten, aber partout nicht mit dem Rauchen aufhören wollen, da die Zigaretten, wie er sagte, die Stimmen in seinem Kopf verstummen ließen. Obendrein hatte er sich geweigert, sich untersuchen zu lassen, weil er wohl früher einmal ein unschönes Erlebnis mit einem Arzt gehabt hatte. Sie dachte, der Polizist würde wieder auflegen, aber nach einer kurzen Pause fragte er sie, ob sie schon wisse, was sie mit dem Haus anstellen wolle, angesichts dessen, in was für einem, er hielt inne, Zustand es sei. Da ihr Bruder, wie es seitens der Behörde hieß, untestiert verstorben sei, solle sie sich, so sie denn die nächste Angehörige sei, Gedanken darüber machen, was mit dem Haus geschehen solle. Er sagte, er wolle nach dieser traurigen Nachricht nicht respektlos klingen, aber das Anwesen sei ziemlich heruntergekommen. Die Stadtverwaltung hoffe, sie werde möglichst bald herkommen und sich darum kümmern. Möglichst bald? Sie war mitten im Trimester. Und zusätzlich zu ihrem Graduiertenseminar mit dem Titel »Amerikanische Romantik« unterrichtete sie ein Proseminar über die Literatur des 19. Jahrhunderts, von der Betreuung ihrer Doktoranden und der Gremienarbeit ganz zu schweigen. Sie atmete langsam und tief ein und bedankte sich bei den Polizisten. Als sie später an jenem Vormittag den Gerichtsmediziner anrief, teilte der ihr ziemlich ungehalten mit, sie würden den Leichnam bereits seit einer Woche aufbewahren und die Polizei habe die ganze Zeit versucht, sie aufzuspüren. Die Autopsie habe ein schweres Emphysem und einen faustgroßen Tumor in seiner Lunge ergeben. Was die nächsten Schritte betreffe, so gebe es in der Stadt einen kleinen Friedhof. Seine Schwester sei die Bestatterin. Robert hatte nie darüber gesprochen, wie und wo er bestattet werden wollte. Ihre Mutter war bei ihren Großeltern in Hartford beigesetzt worden, aber Robert hatte keinerlei Verbindung zu Hartford. Sie beschloss, dass der städtische Friedhof die einfachste Lösung war, auch wenn er sicherlich am liebsten von ihr persönlich in seinem geliebten Wald verscharrt worden wäre, konnte sie sich nicht vorstellen, dass er irgendetwas gegen den örtlichen Friedhof gehabt hätte. Sie war kurz davor, einen Nachlassverwerter das Haus entrümpeln zu lassen und einen Makler zu beauftragen, es zu verkaufen. Sie hatte keinerlei Verbindung mehr zu dem Haus. Es war fast 12 Jahre her, dass sie zuletzt hier gewesen war, und sie hatte keine Ahnung, was für Mengen an Müll sich in der Zwischenzeit dort angesammelt hatten. In ihrer Vorstellung waren es riesige, wahllos aufgetürmte Haufen, die übereinander lagen,
wie die geologischen Schichten in einem Sedimentbecken. Immer neue Schichten, ohne dass die alten abgetragen wurden. Doch dann merkte sie, wie ihre rasche Entscheidung, Robert ohne Zeremonie beerdigen zu lassen, an ihr nagte. Sie kam sich kleinlich und überheblich vor, als hätten die Probleme, die er im Leben gehabt hatte, nichts bedeutet. In einem Monat begannen die Frühjahrsferien. Saul, ihr Ehemann, hatte eine Konferenz in Seattle und ihr Sohn Michael studierte Medizin und hatte nicht vor, sie zu besuchen. Sie hatte Robert immer von oben herab behandelt. Jetzt schuldete sie zumindest seinen materiellen Hinterlassenschaften ein wenig Respekt. Die meiste Zeit ihres Lebens waren ihr Bruder und das Haus mitsamt dem Wald, der es umgab, für Helen untrennbar miteinander verbunden gewesen. Als man bei ihm Schizophrenie diagnostizierte, war er 18 und sie 12. Aber ihr kam es so vor, als sei er schon immer krank gewesen. Zumindest war er schon immer seltsam gewesen. Und die anderen Kinder hatten ihn stets gemieden. Als er auf die Highschool kam, war seine Mutter ganz überrascht, als er von seinen Mitschülern terrorisiert wurde. Helen war überhaupt nicht überrascht. Ein Stotterer mit rotzverkrusteten Jackenärmeln, der selbst im Sommer in Winterstiefeln herumlief und in der Pause immer am hintersten Ende des Schulhofs herumschlich, das war für die anderen Kinder ein gefundenes Fressen. In ihrem späteren Leben war es Helen nicht schwer gefallen, Mitgefühl für seine seltsamen Verhaltensweisen zu empfinden. Sie fand sie sogar faszinierend. Aber damals hatte sie keine Geduld dafür gehabt, nicht in Boston und schon gar nicht nach ihrem Umzug. Alles am Haus fand sie furchtbar. Von Anfang an. Sie fand es furchtbar, wie weit das Haus von der Stadt entfernt war. Und sie fand es furchtbar, wie weit die Stadt von der nächsten Großstadt entfernt war. Sie fand es furchtbar, wie düster der Wald war, der das Haus umgab. Sie fand die niedrigen Decken furchtbar, die knarrenden Dielen, die staubigen Zimmer mit den grellen Tapeten und den ausgestopften Tieren. Nachdem sie auf die Oakfield Middle and High School gekommen war, hatte es kaum eine Woche gedauert. Da wusste die ganze Schule, wer ihr Bruder war. Und die wenigen Mitschülerinnen, die den weiten Weg ins Tal auf sich nahmen, besuchten sie kein zweites Mal. Kein Wunder, dachte sie, wenn hier so ein seltsamer Junge zwischen den letzten Überresten der Ernte ihres Großvaters herumlief und vor sich hinredete, weil die Stimmen in seinem Kopf ihm wieder irgendwelche Ratschläge gaben. Die einzige echte Freundin, die sie hatte, wohnte in der Stadt und sie versuchte so oft wie möglich bei ihr zu übernachten. Von dort aus käme sie einfacher zur Schule, sagte sie ihrer Mutter, und das stimmte auch. Allerdings wussten sowohl ihre Mutter als auch die Eltern ihrer Freundin um ihre wahren Gründe. Es gab Wochen, in denen sie ihre Mutter gar nicht zu Gesicht bekam, weil jene bei ihrem Bruder in der Klinik war. Monate, in denen sie jeden Tag allein zu Abend aß. Am Ende waren es ihre schulischen Leistungen, die ihr die Flucht ermöglichten, und mit 17 schrieb sie sich am Radcliffe College ein. Als sie in jenem Herbst nach Cambridge umzog, war Robert gerade aus der Anstalt entlassen worden. Ihre Mutter schien kaum Notiz von ihrer Abreise zu nehmen. In den Sommerferien ihres zweiten Studienjahrs lernte sie Saul kennen, der bei der Armee war und gerade Heimaturlaub hatte. Bevor er wieder abreisen musste, heirateten sie.